Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Puh, wie das wohl wird morgen Nachmittag. Also Samstagnachmittag, ne? 15.30 Uhr, Anpfiff für die Bundesliga. Und es ist alles anders. Nicht nur für die Spieler, weil Geisterspiele, kein Abtatschen, kein Umarmen, kein auf den Platz spucken, ist alles nicht. Auch die Schiedsrichter müssen natürlich unter den angepassten Bedingungen das Spiel leiten. Und die werden auch getestet auf Corona vorm Spiel. Ja, was ist denn dann, wenn da ein positiver Test rauskommt am Spieltag?
Es kann natürlich sein, es sind ja sehr viele Spiele in nächster Zeit, dass dann da vielleicht auch mal irgendwie Zweitligaschiedsrichter sind und die müssen dann im Notfall halt vielleicht auch mal so ein Spiel leiten.
Das ist Klaas Rehse vom Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben. Der weiß, welche Regeln für die Schiedsrichter gelten und er erzählt euch das auch alles im frischen Podcast vom Update am Freitag, den 15. Mai. Außerdem wollen wir wissen, wann ist denn jetzt eigentlich die beste Zeit, um die Gutscheine einzulösen, die ihr in der Corona-Zeit gekauft habt, um euer Lieblingscafé, euer Lieblingsrestaurant zu unterstützen. Also ich sag mal so, es gibt keine Faustregel, aber eine Empfehlung. Am meisten hilft den GastronomInnen, wenn ihr sie einfach darauf ansprecht. Das ist auf jeden Fall der Tipp von Jan Kuhs von den Fädelsrettern.
Bis jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, so wie wir die Statistiken sehen, dass nicht alle Gutscheine sofort eingelöst werden. Und deshalb empfehlen wir von den Fädelsrettern, einfach die Händler darauf anzusprechen.
Worauf ihr sonst noch achten könnt, alles drin in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die AfD, die hat immer wieder Probleme mit ihren Mitgliedern am rechten Rand. Der sogenannte Flügel der Partei, der ist vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden. Auf Druck vom AfD-Bundesvorstand hat er sich dann auflösen müssen. Die Leute, die diesen Flügel ausgemacht haben, die sind noch da. Bis vorhin zumindest noch, denn jetzt ist einer dieser führenden Köpfe des Flügels aus der Partei geworfen worden. Andreas Kalbitz nämlich, der brandenburgische AfD-Landes- und Fraktionschef. Wir sprechen darüber mit Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion. Klaus, wie ist diese Entscheidung denn heute gefallen?
Ja, die war ziemlich knapp. Also der AfD-Bundesvorstand, der hat am Nachmittag darüber abgestimmt, ob die Parteimitgliedschaft von Andreas Kalbitz für nichtig erklärt werden soll. Und der Partei zufolge waren 7 dafür und 5 dagegen bei einer Enthaltung.
Und wie ist dieser Parteirauswurf begründet worden?
Ja, im Beschluss heißt es, dass Kalbitz die Mitgliedschaft in der heimattreuen deutschen Jugend, HDJ, verschwiegen haben soll. Die HDJ, die ist rechtsextrem und inzwischen auch verboten. Und die Organisation, die steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Also das heißt, wer mal Mitglied in der HDJ war, der darf nicht in der AfD sein. Kalbitz soll auch noch eine Mitgliedschaft in der rechtsextremen Partei, die Republikaner, in den 90er Jahren nicht angegeben haben.
Was ist an den Vorwürfen denn dran?
Ja, Kalbitz hat zumindest selber eine 5-seitige Stellungnahme zu seinen früheren Kontakten zu verschiedenen Gruppierungen verfasst. Das hat der Bundesvorstand verlangt so. Und darin hat er eingeräumt, er halte es für durchaus möglich und wahrscheinlich, dass er im Zusammenhang mit dem Besuch einer Veranstaltung der HDJ auf einer Interessenten- und Kontaktliste der Organisation aufgeführt worden sei. Also etwas verklausuliert, wie ich sagen möchte. Und laut einem internen Gutachten des Verfassungsschutzes fand sich in den Unterlagen der HDJ auch eine Mitgliedsnummer, die der Familie Andreas Kalbitz zugeordnet war. Also das scheint der AfD jetzt gereicht zu haben, um den Rauswurf zu begründen.
Was sagt Andreas Kalbitz selbst dazu, dass er jetzt nicht mehr Mitglied der AfD ist?
Ja, der kann das in keiner Weise nachvollziehen. Er nennt den Rauswurf eine aus seiner Sicht politische Fehlentscheidung und er hat angekündigt, sich dagegen zur Wehr zu setzen, mit allen juristischen Möglichkeiten, wie er sagt. Kalbitz ist ja auch Teil des AfD-Bundesvorstands gewesen. Er war ja bei der Abstimmung dabei. Der hat logischerweise gegen seinen Rauswurf gestimmt. Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion Alice Weidel soll auch dagegen gewesen sein. Durchgesetzt hat sich jetzt aber der AfD-Parteivorsitzende Jörg Meuthen. Also der hat die Abstimmung über Kalbitz auch herbeigeführt und der versucht, dem sogenannten Flügel in der AfD entgegenzuwirken. Vielleicht auch, damit nicht die gesamte Partei dann schließlich ein Fall wird für den Bundesverfassungsschutz.
Was bedeutet das denn jetzt, dass Andreas Kalbitz nicht mehr in der AfD ist? Wie wichtig war er für die AfD?
Ja, das war einer der wichtigsten Vertreter der Partei seit Ende 2017 im Bundesvorstand und neben dem Thüringer Landes- und Fraktionschef Björn Höcke eben einer der führenden Köpfe des Flügels in der AfD. In Brandenburg hat die AfD mit Kalbitz als Spitzenkandidat 23,5% der Stimmen geholt bei der letzten Landtagswahl. Also was dieser Rauswurf für den Zusammenhalt der Partei bedeutet, da müssen wir jetzt noch abwarten. Also das wird in den nächsten Tagen sich wohl zeigen.
Bis eben zumindest noch war Andreas Kalbitz Mitglied der Partei. Er ist jetzt vom Bundesvorstand ausgeschlossen worden. Aktuelle Infos dazu von Klaus Janssen aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kein Politiker ändert so selbstverständlich seine Meinung wie Donald Trump. Letzten Freitag hat der Präsident der USA über einen Impfstoff gegen Corona gesagt.
Well, I feel about vaccines like I feel about tests. This is going to go away without a vaccine.
Also, das Coronavirus geht wieder weg, meint Trump, auch ohne Impfstoff. Dann aber heute eine Pressekonferenz von ihm, Thema Entwicklung und Produktion eines Impfstoffs gegen Corona. Jan Bösche, unser Korrespondent in Washington, hat das Ganze mal für uns verfolgt. Jan, was hat Trump denn da jetzt verkündet?
Trump hat einen ganz großen Aufschlag verkündet, nämlich die Operation Warp Speed, also Warp-Geschwindigkeit. Die kennen wir aus dem Raumschiff Enterprise, also aus der Science Fiction. Hier soll das aber ein ganz konkretes Projekt sein. Es soll nämlich die Entwicklung von Impfstoffen vorantreiben. Das Ziel ist, 300 Millionen Dosen zur Verfügung zu haben, bereits am Ende des Jahres. Dafür hat sich Trump einen neuen Beauftragten gesucht. Moncef Slaoui ist sein Name. Das ist ein früherer Pharma-Manager, der das Ganze jetzt anleiten soll. Das Militär ist mit an Bord, um die Logistik zu stemmen. Es wird ordentlich Geld in die Hand genommen. Trump hat gesagt, man sei sogar bereit, in Impfstoffhersteller zu investieren. Das Ziel sei eben halt am Ende des Jahres schon impfen zu können. Experten sind ein bisschen zweifelnd daran, an diesem sehr ambitionierten Zeitplan. Die sagen, das kann vielleicht möglicherweise erst Mitte nächsten Jahres soweit sein, dass man einen Impfstoff hat. Aber Donald Trump gibt sich auf zuversichtlich und seine Leute im Team auch.
Also bis Ende des Jahres, dass man das schafft, da sind sich die Experten tatsächlich einig? Oder gibt es da irgendwie noch andere Neuigkeiten, wie weit die da sind in den USA?
Die Experten sind sich eher einig, dass sie es nicht schaffen. Also es gibt ein paar Leute in seinem Team, die haben natürlich genickt, als der Präsident davon gesagt hat, haben dieses Ziel auch bestätigt, haben aber davon gesprochen, dass es sehr ambitioniert ist. Und Experten sagen eigentlich eher, die Entwicklung ist das eine, dann aber müssen diese Impfstoffe getestet werden. Und das brauche eben halt einfach Zeit, das könne man nicht beschleunigen. Deswegen möglicherweise erst Mitte nächsten Jahres. Die Regierung hier möchte eine Trumpfkarte ziehen, indem sie von den Impfstoffen, die am hoffnungsvollsten erscheinen, einfach schon mal welche produzieren lässt, mit der Gefahr, dass man die nachher wegschmeißen muss, wenn die Tests dann doch nicht positiv ausfallen, aber mit dem Vorteil, dass man dann von dem Präparat, von dem man hofft, dass es dann wirklich erfolgreich ist, auch wirklich gleich losschlagen kann. Das sind alle diese Tricks, mit denen die USA probieren, das Tempo zu erhöhen. Aber wie gesagt, andere Impfstoffexperten sagen, Leute, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein und wir dürfen die ganzen anderen Dinge zum Kampf gegen das Coronavirus nicht vergessen.
Jetzt wirkt das ja schon widersprüchlich. Also auf der einen Seite hören wir eben den Präsident, der erstmal sagt, also dieses Virus, dieses neue Coronavirus, das wird weggehen, deswegen irgendwie kein Impfstoff. Jetzt will er dann doch eben Geld auch da reinstecken. Woher kommt jetzt dieser Sinneswandel?
Ich glaube, es ist ein Sinneswandel zwischen zwei verschiedenen Wunsch- und Willensebenen des Präsidenten. Also ganz grundsätzlich wäre es ihm am liebsten, dieses Virus würde einfach verschwinden. Es hat ihm quasi seinen Wahlkampf kaputt gemacht. Die Hoffnung war, dass man wirklich in diesem Jahr mit einer guten Wirtschaft punkten kann. Und das funktioniert nicht mehr. Also der Wunsch des Präsidenten, möglichst weg mit diesem Virus. Auf der anderen Seite ist dem Weißen Haus auch klar, dass man bei anderen Dingen geschlampt hat. Also wenn es darum ging, dieses Virus zu bekämpfen, da war man nicht an erster Stelle. Da gibt es sehr viel Kritik hier. Nun also dieser Neuaufschlag mit einem Impfstoff, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft in den USA so schnell wie möglich wieder losgehen kann und Normalität wiederkommen kann, die sich der Präsident so gerne wünscht.
Jan, deine Einschätzung, kommt der erste Impfstoff aus den USA und wir kaufen den dann in Europa an?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir sehen überall, alle Länder eilen jetzt und geben Milliarden aus, um diese Impfstoffe zu produzieren. Da gibt es ein richtiges Wettrennen innerhalb auch der Wissenschaftler. Und wir sehen zum Beispiel große Pharmakonzerne, die sowohl in Europa als auch in den USA sind. Also möglicherweise wird es da wirklich kein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen geben, weil sowieso die wichtigen Player in beiden Ländern sind. Und Donald Trump heute hat auch versprochen, dass man international kooperieren möchte. Andererseits hat er auch schon mal gesagt, für ihn geht es nur um America First.
Donald Trump hat also offenbar großes Interesse daran, einen Impfstoff produzieren zu lassen in den USA gegen das neue Coronavirus, was dahinter steckt. Wir haben darüber gesprochen mit unserem Korrespondenten in Washington, Jan Bösche.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie viele Menschen sterben an Covid-19? Wie tödlich ist dieses SARS-CoV-2-Virus? Das sind wichtige Fragen in der aktuellen Pandemie, auch um zu wissen, welche Einschränkungen nötig sind, welche Schutzmaßnahmen. Caro Bredendieck aus unserem Team sagt, ein interessanter Gradmesser ist die sogenannte Übersterblichkeit. Caro, bitte nochmal, damit wir das alle verstehen, ich glaube, wir haben es alle schon oft gehört, Übersterblichkeit, was ist das genau?
Die Übersterblichkeit gibt an, wie viele Menschen im Vergleich zum Durchschnitt mehr gestorben sind. Also man guckt sich zum Beispiel an, wie viele Menschen sind im Dezember gestorben, und dann schaut man, wie viele Jahre waren es in den Jahren davor immer um diese Zeit. Und wenn das dann im Vergleich mehr sind, dann spricht man von Übersterblichkeit, also von einer erhöhten Sterberate.
Okay, und an der könnte man ja dann möglicherweise auch Corona-Tote ablesen, die vielleicht gar nicht als solche registriert worden sind.
Genau, das hoffen einige Experten jedenfalls. Das Statistische Bundesamt hat heute die Todeszahlen für die Woche 13. bis 19. April veröffentlicht. Da sind in Deutschland etwa 18.700 Menschen gestorben, und das sind tatsächlich 8% mehr als im Durchschnitt der vergangenen Jahre.
Und das liegt jetzt an der Corona-Pandemie, kann man das schon sagen?
Also die Statistiker sagen, weil die Grippewelle seit Mitte März vorbei ist, könne man diese leichte Übersterblichkeit wohl schon auf die Pandemie zurückführen. 100% safe ist es aber nicht, beziehungsweise wird so ein bisschen darüber gestritten, wie das damit zusammenhängt. Weil es gibt ja zum Beispiel auch die Befürchtung, dass einige Menschen mit anderen Krankheiten gerade nicht zum Arzt gehen, aus Angst, sich mit Corona anzustecken, und dass sie dann sterben, weil sie nicht oder zu spät behandelt wurden.
Das Statistische Bundesamt hat Todeszahlen in Deutschland für April veröffentlicht. Mitte April waren sie 8% höher als sonst um diese Zeit. Mehr zur Übersterblichkeit hat euch Caro Bredendieck erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Klaas, dein Puls morgen Nachmittag auf dem Sofa oder guckst du gar nicht?
Ich werde schon mal einschalten. Ich bin aber sehr gespannt, wie die Stimmung ist, und ich erwarte nicht allzu viel.
Klaas Rehse macht den Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben. Und auch die, also die Schiedsrichter, stehen ja morgen wieder auf dem Platz. Ne? Die Bundesliga geht weiter unter strengen Auflagen. Also zum einen, es werden Geisterspiele. Und zum anderen dürfen die Spieler ganz viele Sachen nicht. Also sie dürfen nicht spucken, sich nicht umarmen, kein Abklatschen, anderen hochhelfen, fällt wegen Corona alles weg. Und was ist mit den Schiedsrichtern? Welche Regeln gelten denn eigentlich jetzt für die? Und genau das gucken wir uns an mit Klaas Rehse. Klaas, fangen wir mal an bei den Hygieneregeln. Wenn die Spieler sich nicht dran halten, sich vielleicht doch abklatschen, umarmen oder einmal kurz ausspucken, muss der Schiri das dann pfeifen?
Nein, das muss er nicht pfeifen. Also es gibt zwar ja dieses Hygienekonzept, in dem den Spielern gesagt wird, sie sollen das nicht tun, aber es ist jetzt nicht die Aufgabe der Schiedsrichter auf dem Platz zu sagen, du darfst hier nicht hinspucken, du kriegst jetzt die gelbe Karte. Also ich schätze mal, dass das am Wochenende so aussehen wird, dass dann schon gesagt wird, komm Junge, lass das. Aber es ist natürlich auch ein Gewöhnungsprozess. Die müssen sich erstmal an diese neue Situation gewöhnen. Dass sie das nicht dürfen, sind ja sozusagen andere Regeln als sonst. Mhm. Da wird es einen oder den anderen geben, der mal dagegen verstößt. Und in der Emotion, ich bin sehr gespannt, ob dann auf den Jubel verzichtet wird, aber es wird dann keine gelben oder roten Karten geben.
Ja, also ich bin auch ganz gespannt, wie das überhaupt alles werden wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig vorstellen. Was, glaube ich, auch erstmal seltsam aussehen wird, ist, auf der Ersatzbank werden die Spieler ja sitzen mit Masken. Was gilt denn da für die Schiris? Müssen die die auch irgendwie tragen oder nicht?
Also der Schiedsrichter ist von dieser Maskenpflicht ausgenommen, auch weil der natürlich zwischendurch mal pfeifen muss. Das wäre schon ein bisschen komisch, wenn der dann immer seine Maske abnehmen müsste, um mal einen Pfiff abzugeben. Der Schiedsrichter und die Assistenten, die sind von der Maskenpflicht befreit, auch damit die mit den Spielern kommunizieren können. Aber der vierte Offizielle, also der, der draußen steht zwischen den Trainern, der wird eine Maske tragen, um da die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Aber ja, die Spieler und die Schiedsrichter auf dem Platz, die tragen keine Masken.
Und was ist mit den Tests? Also die Spieler werden ja getestet vorher, die Schiedsrichter auch?
Die Schiedsrichter werden auch getestet, jeweils einen Tag vor dem Spiel. Also die wurden alle heute Morgen irgendwann getestet. Das ist dann immer so, dass geguckt wird, wo wohnen die. Dann fahren die zu einem der Vereine hin, die ja eh auch testen. Und dann werden die dann morgens getestet, ohne die Mannschaften zu treffen natürlich. Und dann soll das bis morgen 10 Uhr, soll dann gesagt werden, ob das klappt. Also ob die negativ getestet wurden, ob die pfeifen dürfen oder eben nicht.
Und was ist, wenn jetzt doch einer positiv getestet wird? Also was passiert denn dann? Das Spiel ist ja im Zweifelsfall dann am selben Tag.
Also erstmal der Schiedsrichter oder der Assistent, der diesen positiven Bescheid bekommt, der dreht natürlich sofort um, fährt nach Hause und geht in Quarantäne. Mhm. Und dann wird nach Ersatz gesucht. Es ist jetzt so, dass man davon ausgeht, dass bei den Spielorten noch so dicht in der Nähe auch so Schiedsrichter sind, die man noch kurzfristig aktivieren kann. Schwieriger wird das bei so Partien zum Beispiel in Leipzig oder in Freiburg. Also was ja so ein bisschen außerhalb, sag ich mal, größerer ja, Menschengebiete ist, wo viele Menschen wohnen. Also im Ruhrgebiet ist es zum Beispiel einfach, einen Schiedsrichter zu finden.
Genau.
Ne? In Freiburg ist es halt schwieriger. Und da wird man das so machen, dass man versucht, die vierten Offiziellen so zu besetzen, dass das auch Bundesliga-Schiedsrichter sind. Also, dass die dann auf jeden Fall da dann ihren Einsatz bekommen. Aber es kann natürlich sein, dass die dann ja, es sind ja sehr viele Spiele in nächster Zeit, dass dann da vielleicht auch mal irgendwie Zweitligaschiedsrichter sind und die müssten dann im Notfall halt vielleicht auch mal so ein Spiel leiten.
Und was ist mit Quarantäne?
Die Schiedsrichter, die sind davon ausgenommen, weil viele von denen halt auch noch berufstätig sind. Die gehen noch einer geregelten Arbeit nach und die können jetzt nicht einfach zu ihrem Arbeitgeber sagen und sagen, so, ich bin jetzt mal für 7, 8 Wochen in Quarantäne. Deswegen dieser Test, einen Tag vor dem Spiel und wenn der dann negativ ist, dann darf ich halt pfeifen oder halt nicht.
Klaas, jetzt mal ganz ehrlich, so zum Schluss vom Feeling her, ne? Was glaubst du, wie wird das morgen? Was schätzt du?
Na, wir haben ja jetzt dieses eine Geisterspiel gehabt, das war noch ein Abendspiel, das war irgendwie noch was Besonderes. Jetzt morgen wird das 15.30 Uhr dann dieser Anpfiff sein und man wird alles sehr genau hören, jeden Dialog. Das kann natürlich auch ein bisschen spannend sein, aber es wird so, ich befürchte, eher so ein bisschen Bezirksliga-Feeling sein und ich glaube, die ganz große Aufregung, die wird nicht aufkommen, weil Fans, Zuschauer, die sind in einem Stadion schon wichtig und ich befürchte, dieser Funke, den man sich erhofft vielleicht, dieser Wunsch nach Normalität, der wird, glaube ich, nicht erfüllt.
Ab morgen geht die Bundesliga wieder los. Corona-Regeln sind natürlich aufgestellt worden für die Mannschaften und es gibt auch einige für die Schiedsrichter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gutscheine, ne? Gutscheine sind ja oft so ein Notfallgeschenk, Weihnachten oder Geburtstag. Wenn man eben schon das 23. Paar Socken verschenkt hat, dann doch lieber mal einen Gutschein. Ne? Während der Corona-Pandemie allerdings sind Gutscheine überhaupt keine Verlegenheitslösung gewesen, sondern ein Zeichen davon, dass man eben sein Lieblingscafé, sein Lieblingsrestaurant unterstützt, damit es die finanziell nicht ganz so hart trifft. So, jetzt haben wir die Gutscheine gekauft und jetzt, ja, wann löst man die denn am besten ein? Also jetzt direkt, weil die Gastronomie ja wieder geöffnet ist oder doch besser nach der Krise?
Ja, als ich Corona fing an, wo natürlich gerade das schöne Wetter auch anfing.
Ja, im März mit den ersten Sonnenstrahlen.
Und das war für mich natürlich, also schon genau zu der Zeit, wo eigentlich sich so Schlangen vor meiner Tür bilden.
Um das erste Eis im Jahr zu essen. Aber dann hat Michaela Staffel ihren Laden Die Eisdealerin, der ist in Köln, erstmal zugemacht für eine Woche und sich sortiert und gedacht, ja, sie kann das Eis doch auch einfach zu ihren Kundinnen und Kunden nach Hause liefern. Aber so viel wie sonst in dieser Zeit, also erste Sonne, Schlange vor der Tür, hat sie damit längst nicht verdient.
Nicht annähernd, nein. Also überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich im Endeffekt genauso viel Arbeit.
Aber eben kein Gewinn. Sie hat das dann gemacht, um ihre Fixkosten überhaupt irgendwie decken zu können. Das sind so an die 3.000 Euro pro Monat. Genau so erging es natürlich den allermeisten Cafés und Restaurants in ganz Deutschland. Und deshalb haben sich auch Initiativen gegründet.
Psst, wir haben die 1 Million geknackt.
Pay Now, Eat Later zum Beispiel. Da haben deutschlandweit Leute für über 1 Million Euro Gutscheine gekauft. Das Ganze gibt es ja auf lokaler Ebene. In Köln heißt das zum Beispiel Fädelsretter. Die haben dann für 500.000 Euro Gutscheine verkauft. Und da hat auch Michaela Staffel welche verkauft.
Also über 1.000 bestimmt.
Kurzfristig hat sie das also ganz gut gerettet. Aber verschieben diese Gutscheine dieses finanzielle Loch dass die Corona-Krise in diese Bilanz der Cafés und Restaurants reißt, nicht einfach nur nach hinten. Wenn also plötzlich alle 1000 Menschen ihre Gutscheine jetzt im Mai einlösen, dann hätte Michaela Staffel ja wieder kein Geld auf dem Konto für ihre Fixkosten, für ihre Mitarbeiter und für sich selbst. Sie meint deshalb auch:
Ja, für mich wäre in einem Jahr auf jeden Fall halt tatsächlich auch sinnvoll und logisch. Weil in einem Jahr können wir halt wirklich zurückgucken und gucken, ob wir überlebt haben.
Dann zeigt sich, ob die Gutscheine auch wirklich geholfen haben. Für Florian Klar waren die auch total wichtig. Er betreibt das Bistro Nährstoffreich in Bochum und er hat fast 4.000 Euro über Pay Now, Eat Later an Gutscheinen zusammenbekommen.
Zum einen hat uns das natürlich schnelle finanzielle Hilfe gegeben, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es bei uns zu ärgerlichen Verzögerungen mit der Soforthilfe kam, sodass die Soforthilfe erst nach 5 bis 6 Wochen ausgezahlt wurde. Und da hatten die Gutscheine uns schon nach sehr kurzer Zeit ein bisschen Liquidität verschafft, sodass wir laufende Kosten damit decken konnten.
Was das Einlösen angeht, da sieht er das genau wie Michaela, die Eisdealerin. Er meint, lieber noch ein bisschen warten.
Da jetzt gerade eben noch nicht normale Umsätze möglich sind und eher ein sehr eingeschränkter Betrieb nur möglich ist und wir gerade jeden Euro gebrauchen können.
Also Gutschein ein bisschen behalten, 3 Jahre sind die gültig. Und dann aber auch bitte generell nicht alle auf einmal den Gutschein einlösen, meint Florian Klar, sondern ganz im Corona-Sinne flatten the Gutschein-Einlösungs-Curve. Özlem Sögüt, die betreibt das Black Apron mit Kaffee und Kuchen in Hildesheim, in Hamburg und in Berlin. Den Gutschein nächstes Jahr einlösen?
Dann lieber jetzt,
meint sie. Denn soweit das eben im Rahmen dieser Corona-Regeln möglich ist, hofft sie schon, dass ihre Cafés voll werden.
Ja, weil wir denken das eher so als Community und wir wollen, dass unsere Gäste zu uns kommen.
Wer einmal da war, der kommt dann auch öfter wieder, hofft sie. Deshalb findet sie es gut, wenn die Leute jetzt erstmal kommen, um ihre Gutscheine einzulösen, damit eben überhaupt jemand kommt und dann auch wiederkommt. Das heißt, es gibt die eine Seite für die Eisdealerin und für den Besitzer vom Superfood-Laden in Bochum. Für die ist es ungünstig, wenn die Leute wirklich jetzt ihre Gutscheine einlösen. Özlem Sögüt, die wünscht sich aber gerade genau das, dass die Leute jetzt in ihre Cafés kommen, jetzt die Gutscheine einlösen. Jan Kuhs von den Kölner Fädelsrettern, die also diese Gutscheine verkaufen, der meint, wir sollten das tun, was wir in diesen Tagen gar nicht so oft tun können. Persönlich reden.
Bis jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, so wie wir die Statistiken sehen, dass nicht alle Gutscheine sofort eingelöst werden. Deshalb empfehle ich oder empfehlen wir von den Fädelsrettern, einfach die Händler darauf anzusprechen.
Guter Tipp am Ende. Einfach darauf ansprechen. Wann sollten wir unsere Gutscheine fürs Lieblingscafé oder fürs Lieblingsrestaurant einlösen? Unsere Nova-Reporterin Ina Plodroch hat euch einen Überblick gegeben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, jetzt verrate ich hier mal ein ganz, ganz großes Geheimnis. Haltet euch fest. Seid ihr? Ja? Seid ihr bereit? Also passt auf. Wenn wir das Update für euch vorbereiten, ja, dann startet der Arbeitstag im Moment erstmal mit einem Videocall, weil unser Team teilweise eben von zu Hause aus arbeitet. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich auch. Und dann kennt ihr sicherlich auch diese ganzen Pannen, die einem da passieren. Heute, gestern läuft irgendwie noch einmal schön ein Kind quer vor den Rechner. Das ist ein Kollege auch, der nie den Ton ausstellt. Und dann hört man da und bekommt man dann lustige Sachen mit. Caro Bredendieck aus unserem Team ist natürlich vorbildlich. Die stellt das Mikrofon immer aus und hört uns ganz gut zu. Caro, du hast aber jetzt noch eine Geschichte für uns. Und zwar geht es um Jair Bolsonaro, also den brasilianischen Präsidenten. Da gab es auch eine Videokonferenz. Und ein Kind, das da irgendwie noch durchs Bild gelaufen ist, war aber nicht das Problem, sondern?
Nee, Bolsonaro hat eine Videokonferenz unterbrochen, weil einer der Teilnehmer geduscht hat.
Warum also, nicht? Warum nicht?
Ja, das war eine Konferenz mit Unternehmern und Industrieverbänden und es ging um die Situation der Wirtschaft in der Corona-Krise. Und Journalisten konnten die Konferenz auch noch mitverfolgen.
Und dann geht wirklich einer aus dem Team, geht dann duschen?
Ja, also Bolsonaro ist es offenbar auch als erster aufgefallen. Er meinte dann plötzlich, da ist gerade einer rausgegangen. Und laut Bolsonaro konnte man den Typen tatsächlich auch nackt sehen. Der hat wohl vergessen, seine Kamera auszuschalten. Und der brasilianische Wirtschaftsminister meinte dann noch so, ja, dem war wohl heiß von dem Gespräch, da musste er erstmal eine kalte Dusche nehmen.
ganz ehrlich, finde ich mega peinlich, unangenehm. Also jetzt, also ja. Egal, ob das jetzt der brasilianische Präsident ist oder nicht, möchte man, dass einen die Kollegen nackig sehen? Eher nicht, ne?
Nee. Nee. Und einen ähnlichen Fall gibt es übrigens auch aus den USA. Da ist es der Schauspielerin Tiffany Haddish passiert. Die kennt man vielleicht aus der Netflix-Serie Self-Made, das Leben von Madame C.J. Walker. Und Tiffany Haddish war in einem Zoom-Call und dachte, man sieht immer nur den oder die, die gerade spricht.
And I'm just, I gotta use the restroom. So I took I didn't want to leave the meeting.
Ich musste aufs Klo und ich wollte das Meeting nicht verlassen. Also habe ich mein Handy mitgenommen. Ich wusste nicht, dass man scrollen kann und man dann alle sieht. Ich war also auf dem Klo und alle so, Tiffany, was machst du da? Und ich so, könnt ihr mich etwa sehen?
Ich liebe solche Geschichten wirklich. Ich muss leider so lachen. Es ist auch ein bisschen, wie sagt man,
lustig.
Schadenfreude und auch einfach lustig.
Ja. Und es hat aber auch ein Happy End, weil es hat Tiffany Haddish wohl nicht geschadet. Sie sagt, in diesem selben Zoom-Call hat sie die Zusage für ein sehr wichtiges TV-Projekt bekommen.
Jetzt bin ich beruhigt, weil ich gerade so gelacht habe, habe ich gedacht, Meschka, du bist auch ein kleines Arsch hier. Also okay, also sie hat einen neuen Job, muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Caro, genau. Vielen Dank. Ich bin aber trotzdem froh, dass wir alle in unseren Videokonferenzen angezogen sind, dass keiner duscht und auch sonst nicht auf Toilette geht.
Bin ich auch froh.
Sehr schön. Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.